Da fängt er gut an. Ist gut gegen die Nervosität. Ich glaube, es stört aber auch nicht. Ja, schönen guten Morgen zusammen. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ja, für alle, die mich nicht kennen, ich bin der Kruno, ich bin 43 Jahre alt und wenn hier vorne eigentlich im Lobpreis anzufinden, und wie der Wolfgang schon sagt, das letzte Mal, wo ich im Kultschock vorne gestanden habe zu predigen, ist das schon 10 Jahre her. Und bei der Vorbereitung habe ich mir gedacht, Mensch, wie schnell sind doch diese langen 10 Jahre vergangen. Und vor allem, was hat sich alles verändert in der Zeit? Bei mir persönlich ist es so, dass ich heute nicht mehr ledig bin. Ich bin heute mit einer wundervollen Frau verheiratet. Auch auf den Namen Papa darf ich heute dank zweier toller Kinder reagieren. Ja, und derjenige, den ich Papa genannt habe, der ist vor 1,5 Jahren gestorben. Allerdings hat er sich vorher auch noch bekehrt und ich durfte am Sterbebett mit ihm beten und ihn in die Ewigkeit übergeben. In meinem Job habe ich ja viele Veränderungen erfahren, der Wohnort hat sich verändert. Und man mag es nicht glauben, aber auch das Körpergewicht, zumindest im Nachkommastellenbereich, hat hier und da im Milligramm Veränderungen erfahren. Ja, auch der Kultschock ist nicht mehr da, wo er vor 10 Jahren mal war. Ja, und die politische Lage draußen und die weltliche Lage, ich glaube die Wirtschaftskrise, Flüchtlingskrise, sprechen, was die Veränderung angeht, eine eigene Sprache. Aber auch die Multimedia-Landschaft, die hat sich in den letzten 10 Jahren so rasant verändert, dass man dem gar nicht mehr nachkommt. Tablets, Internet, Smartphones, alles geht rasant schnell. Dass ich vor 2 Wochen eine schöne Geschichte dazu gehört habe, und zwar von einem Pfarrer, der Konfirmanden unterrichtet. Und der wusste zu berichten, dass der Konfirmandenunterricht vor 10 Jahren noch so war, als er zum Start kam, war das wie ein Sack Flöhe, laut, wild. Und er hat 1/2 Stunde gefühlt gebraucht, bis er sie so weit hatte, dass sie ruhig waren. Heute ist er ganz anders. Auch das hat sich verändert. Wenn er heute kommt, ist es mucksmäuschenstill. Aber gar nicht, weil keiner da ist, sondern alle mit sich und ihrem Smartphone beschäftigt sind. Und keiner mehr mit dem Nebenmann. Ja, auch interessant war ein Gespräch im Anschluss mit dem Kantor, mit dem Berufsmusiker, der auch mir erzählt hat, dass er heilfroh ist, dass er es kaum erwarten kann, wirklich leidenschaftlich erzählt hat, negativ leidenschaftlich, dass er froh ist, in 4 Jahren in Rente zu gehen. Aber gar nicht, weil er den Beruf nicht mag, weil er ist leidenschaftlicher Musiker, sondern in seinem Beruf ist er abhängig von Organisationen mit anderen. Und die werden immer jünger, ja, und die werden auch immer mehr Smartphone-orientierter, E-Mail-orientierter. Und er sagt, das ist für ihn ein Horror. Er steht vor diesem Ding, das blinkt, das macht Lärm. Er weiß nicht, was es von ihm will. Und das ist für ihn echt ein Graus. Er kann da gar nicht mit. Er hat das Gefühl, dass er da echt belastet ist und ja, irgendwie weggespült wird. Und wenn er nicht dabei bleibt, ja, irgendwie den Anschluss verliert. Also scheint die Veränderung auch immer schneller zu gehen und ja, wie ein reißender Fluss zu sein, der permanent da ist. Und ja, wer es schafft, ist dabei. Wer es nicht schafft, dem sagt die Welt, du bist hinten dran. Und dabei ist mir eine Sache nochmal richtig aufs Herz gekommen. Ich habe mich richtig darüber gefreut bei der Vorbereitung, ob das jetzt 10 Jahre her ist oder heute. Eine Sache hat sich überhaupt gar nicht verändert in der Zwischenzeit. Die ist immer noch so wie vor 10 Jahren. Und das hat mich sehr gefreut, das nochmal für mich so als Erkenntnis zu haben. Und zwar ist das die Quelle, aus dem die damalige Predigt, so wie die heutige, entstanden ist. Nämlich die Bibel, das Wort Gottes. In dieser ganzen Veränderung, auch bei mir, auch in der Welt, ja, steht sie manchmal da, und ihr habt es gerade schon gesehen, wie ein Felsen. Wie ein Felsen, der einfach allem standhält, auf dem man sicher stehen kann, auf dem man Halt findet und auf dem man Orientierung findet. Bestimmt auch sich stoßen kann, ja. Aber eins ganz gewiss, auf dem man Rettung finden kann. Und worauf man sich verlassen kann. Gott selbst sagt, und das schon 1000 Jahre her, durch seinen Propheten Jesaja. Das Gras verdorrt, die Blumen verwelken, Aber das Wort unseres Gottes bleibt gültig für immer und ewig. Habt ihr auch schon gesehen, auch Jesus wiederholt das ein paar tausend Jahre später und sagt im Matthäus-Evangelium nachzulesen, Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber, die gelten für immer. Und da ist es echt wert, auf diesem Fundament sein Haus zu bauen, sein geistiges Leben dran zu orientieren, weil da weiß man, dass es sich nicht verändern wird, dass es immer gleich bleiben wird, dass es einem, wie gesagt, Sicherheit und Halt gibt. Aber das ist gar nicht mein Predigtthema für heute. Ist sicherlich ein interessantes Predigtthema und kann man bestimmt mehrere Predigten füllen. Aber ich habe heute ein anderes Thema mitgebracht, was eine gleiche Eigenschaft hat. Es ist auch unveränderbar. Es ist immer gleich. Es wird gestern, so wie heute und wie morgen, sich nicht verändern. Und zwar die Liebe. Und da habe ich mir gedacht, wie könnte ich den Titel dieser Predigt heute benennen? Wie kann man diese zwei Komponenten zusammenfügen? Auf der einen Seite diese Veränderung, die permanent da ist, die wir erleben. Und auf der anderen Seite eine feste Größe, eine Konstante, auf die wir uns verlassen können. Und da kam mir die Idee, die Predigt Liebe 1.0 zu nennen. Warum 1.0? Eine Charakteristik der heutigen Zeit ist, dass man den Dingen Nummern gibt. Ob es Windows XP und dann 5, 7, 8, 10 ist oder ob es das Samsung S5, 7, unser ERP-System in der Firma, welche die Release-Nummer hat, keine Ahnung, 5.7-1, es kommt immer eine neue Veröffentlichung, immer was Besseres, immer was Schnelleres und somit auch eine fortlaufende Nummer, die immer größer wird. Das hat die Liebe nicht nötig. Bei der Liebe gibt es eine Version, die immer Gültigkeit hat. Gestern, heute und morgen. Darum bedarf es auch nur einer Version, nämlich der Version 1.0. Und die Liebe hat noch eine Eigenschaft, über die Jesus bei einem Gespräch mit einem Schriftgelehrten sagt, als er ihn fragt, welches von allen Geboten Gottes ist das Wichtigste? Jesus antwortet, dies ist das wichtigste Gebot. Hört ihr Israeliten, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Ihn sollt ihr von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Hingabe, mit eurem ganzen Verstand und mit all eurer Kraft. Ebenso wichtig ist das andere Gebot. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Nun, jetzt ist das auch ein Thema, was sehr groß ist. Ich glaube, was wir auch nie fassen werden. Was, egal wie viele Predigten wir hören, machen, was wir nie verstehen werden, so richtig bis ins letzte Detail. Deshalb habe ich mich auch nur auf einen Teilabschnitt davon konzentriert und daraus wahrscheinlich auch nur eine Mini-Facette, nämlich die Nächstenliebe. Über die Jesus sagt, niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für die Freunde hingibt. Und an der Stelle, da denke ich immer an meine Mama. Weil ohne, dass sie es weiß, durch ihre Mutterliebe mich ein Stück näher zu Jesus damals gebracht hat. Weil als ich damals, bevor ich Christ war, so Ende 20, wieder in einer Situation war, in einem Veränderungsprozess, und feststellen musste, dass der Sinn des Lebens doch nicht im Rock'n'Roll, in der Partyphase, auf der Überholspur, mit der Beziehung liegt, die ich gerade hatte, mit einer tollen Wohnung, sondern nachdem die Beziehung kaputt gegangen ist und ich mich wieder in einem kleinen Apartment wiedergefunden habe und alles weg war, dieser Sinn doch wie Sand zwischen den Fingern zerrieselt ist und ja mich wieder so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen geholt hat und ja auch ein bisschen ein Stoppschild im Leben vor die Nase gehalten hat. Ich hatte auch nicht mehr die Kraft, nochmal aufzustehen und nochmal rauszugehen und nochmal Party und nochmal eine Freundin und nochmal eine Wohnung. Sondern habe die Zeit mal genutzt, mal nach links und rechts zu gucken, ob es denn noch andere Dinge gibt, als die, die ich früher für richtig empfunden habe. Und dabei ist meine Mama mir aufgefallen, weil in der ganzen Zeit hatte ich gar keine Zeit, darüber nachzudenken, dass es da einen Menschen gibt, der egal wie ich bin, egal was ich tue, egal was ich ihr tue oder was ich für sie tue, der mich bedingungslos liebt. Noch viel mehr. der sein Leben für mich geben würde. Mama, vielen Dank. Ich hab dich lieb. Das war eine krasse Erfahrung, weil ich fühle mich so ein bisschen geschämt, weil das ist eine Erkenntnis, die ist ja mal echt wow. Weil das, ja, muss man erstmal erfahren und erleben dürfen. Und ich habe es noch nicht mal geschafft, mit 29 Jahren damals Danke zu sagen. Na, ich durfte es halt nachholen. Und es war auf jeden Fall ein Thema, was mich sehr interessiert hat, weil das Vorige, was ich kennengelernt habe, wie gesagt, schien wie Sand zwischen den Fingern wegzurieseln. Aber das war was, was scheinbar irgendwie mehr Sinn hatte, was mehr Bestand hat, was irgendwie da war, unabhängig von mir. Und mir was gegeben hat, ohne dass ich eine Leistung dafür bringen musste. Und als ich mich damit so ein bisschen beschäftigt habe, habe ich festgestellt, dass es da aber auch immer einen kleinen Haken gibt, weil diese Liebe sehr begrenzt ist. Bei meinem Bruder ist es noch so, bei meinem Papa, dem Ehemann ist es vielleicht noch so, bei den Freunden, vielleicht hier und da, aber spätestens bei den Feinden hat sie dann irgendwie aufgehört. Aber sie hat hungrig gemacht auf mehr. Und da kam für mich Jesus ins Spiel, von dem damals und heute noch gesagt wird, der hat noch eine viel größere Liebe. Der hat sogar eine Liebe, die nicht nur für die, die ihn lieben, da ist, sondern die auch für die da ist, die er seine Feinde nennt. Und das war schon sehr beeindruckend, weil ich es gerade auch persönlich erfahren hatte. Und davon wollte ich mehr wissen. Ich wollte stoppen mit meinem Leben und wollte mich dem widmen. Und ging los und bin direkt wieder stehen geblieben, weil in dem ganzen Kontext Jesus, den ich schon vorher gehört hatte, war immer ein Wort dabei, was mich total abgehalten hat, mich damit zu beschäftigen. Und zwar hieß es immer irgendwie, Jesus für deine Sünden gestorben. Und als Rock'n'Roller ist so ein Wort Sünde nicht gerade proper. Ne? Ist irgendwie so abwertend, negativ, religiös. Und das wollte ich damals und auch heute nicht sein. Deshalb war es schwierig, irgendwie jetzt an Jesus ranzukommen, weil irgendwie stand zwischen uns beiden dieses Wort Sünde, was wir uns schon im Kommunionsunterricht beigebracht haben. Und damit konnte ich überhaupt nichts anfangen. Allerdings war meine Neugier so groß, dass ich mich damit angefangen habe zu beschäftigen. Weil im ersten Erkenntnisschritt ist mir eins bewusst geworden. Ich weiß gar nicht, was das Wort Sünde damals bedeutet hat. Alle reden davon, alle wissen angeblich, was es ist. Aber nachdem ich mir die Frage mal richtig gestellt habe, was ist das eigentlich Sünde? Ist das, wenn ich ein Kuchenstück zu viel esse, wenn ich über eine rote Ampel fahre? Oder schlimmer, einen belüge, einen verprügel oder einen beklaue? Und da hat mir die kroatische Sprache geholfen. Da ich damals immer nach Kroatien gefahren bin, hatte ich halt eben diese Multikulti-Gesellschaft und ich kannte halt beides. Und ich wusste, wie es ist, in Kroatien ein deutsches Wort zu erklären, wo der Kroate sagt, Mensch, erklär mir das doch mal, was bedeutet das? Und ich habe kein Wort gefunden, was das eins zu eins beschreibt. Ich musste einen Satz verwenden, um das Wort aus dem Deutschen zu erklären. Und andersrum war es genauso. Und da ist mir aufgefallen, dass das Wort Sünde ja gar kein Originalwort ist. Es ist ja nur Fake News oder eine Kopie. Weil das Wort Sünde ist ja erst entstanden, nachdem die Schrift schon da war. Und die Schrift im Ursprung war sicherlich nicht deutsch. Und so bin ich der Sache nachgegangen und dachte, Mensch, da muss es ja einen Ursprung für dieses Wort geben, was sich einer gedacht hat, vielleicht ein Kroate, wie kann ich diesen Zustand beschreiben ins Deutsche? Und dann habe ich festgestellt, dass das Wort aus dem Wort Sund entstanden ist. Und das war gut, weil das Wort Sund, das kannte ich nicht. War weder positiv noch negativ für mich. Meine Frage an euch. Wer weiß denn von euch, was ein Sund ist? Ich habe es mir gedacht. Ganz, ganz wenige nur. Auch in den Gesprächen, die ich heute mit vielen Menschen habe, ist es interessant. Das Wort Sünde kennt jeder. Dass das irgendwie böse ist, du darfst das nicht machen. Das Wort Sund kennt fast keiner. Könnte man so ablegen. Ist aber genau aus dem anderen, ist aus dem, also der Bayern wäre noch in Ordnung, vom FC Bayern. Es ist genau das Derby von der anderen Seite, es ist eher der Hamburger. Es kommt eher aus dem Norddeutschen und ist ein altdeutsches Wort für eine Meeresstraße. Für eine Meeresenge, so steht es im Duden. Was ist eine Meeresstraße, was ist eine Meeresenge? Es gibt Stralsund, es gibt eine Stadt sogar, die da oben so heißt. Und damals sagte man, auch heute noch, aber eher weniger, zu einer Enge, die ein Festland zum Beispiel von einer Insel trennt, Sund. Ich habe euch mal eine Karte mitgebracht. Und zwar passend den Kanal von Korinth, die Meeresstraße von Korinth, also der Sund von Korinth. Der trennt nämlich das griechische Festland von einer Insel. Und davon gibt es ganz viele. Wenn man mal googelt, sieht man, es gibt ganz viele Sunde auf der Welt. Hier, wie gesagt, einer, ich habe den ganz gut gefunden, weil der halt aus Korinth oder bei Korinth ist und zu den Korinthern gut passt. Und wenn man sich diesen Sund mal als Bild anguckt, dann sieht das so aus. Und ich finde, das Bild ist eigentlich sehr aussagestark, weil man sieht auf der linken Seite eine Felswand, die Insel, man sieht eine Schlucht und man sieht rechts eine Felswand, die das Festland darstellt. Auf dem Foto vielleicht nicht ganz so gut sichtbar, aber für einen Menschen ohne Hilfsmittel unüberbrückbar. Und das war ein neuer Zustand oder eine neue Erkenntnis, die mich hat neu nachdenken lassen, weil ich jetzt gar nicht den Kuchen damit reinpacken konnte oder meine Lüge damit reinpacken konnte oder irgendwie eine andere Tat damit reinpacken konnte, sondern jetzt waren noch mehr Fragezeichen da als vorher. Weil Sünde habe ich ja noch verstanden, aber Sund und was hat das mit der Sünde zu tun? Und da wurde mir damals gesagt, ja, du bist von Gott entfernt. Du hast dich von Gott abgewendet. Ich habe mich noch nie hingewendet, wie konnte ich mich dann abwenden? Also das war so ein Thema, jetzt wird es ja noch spookiger, weil Gott, ist das nicht Evolution? Ist das nicht hier so ein Bakterium und wird zumindest in der Schule gelehrt? Und ja gut, Kommunionsunterricht, die haben auch von einem Gott geredet, aber das ist doch einer, der von Menschen gemacht ist, dem man, wenn man irgendwie schwach ist, daran glaubt, dass er einem, oder nicht, oder wie? Ich meine, ich habe doch meine Gitarre und meine Band und, ah ja, stimmt, das war ja auch wieder Schrott. Also irgendwie Fragezeichen. Und dabei hat mir eine Sache extrem geholfen, die sich über die Jahre immer mehr verfestigt hat. Wolfgang hat es gerade gesagt. Und die eigentlich nur in mir immer mehr geboren ist, die vielleicht auch ein bisschen abstrakt ist. Und meine Frau mich immer mehr gebeten hat, vielleicht mal nach vorne zu gehen, darüber zu reden. Nämlich die Tatsache, Dinge aus dieser Welt abzuleiten, um zu gucken, nicht ob man Gott beweisen kann, sondern ob man vielleicht Parallelen findet, die erklären, dass wir gar nicht an Gott vorbeikommen. Und diese, ich sag mal, Theorie oder dieses Gedankenkonstrukt ist ein Ding, was mir heute sehr, sehr hilft, weil es halt pragmatischer ist. Ich bin ein sehr pragmatischer Mensch und will den Glauben damit nicht wegtun, aber es hilft mir, den Glauben auf jeden Fall zu stabilisieren und Dinge zu verstehen, wie sie eigentlich im Hintergrund laufen, was wir nicht sehen. Und diesen Gedanken würde ich gerne mit euch teilen. Und zwar muss man einfach nur mal in die Welt gucken. Wenn wir heute uns das Jahr 2017 angucken, haben wir Menschen noch einige Sachen erschaffen. Wir leben in einer Welt, die sehr zivilisiert ist. Wir haben Straßen, wir haben Autos, wir haben Firmen, die automatisiert laufen. Wir haben viele Dinge, die sehr gut sind. Und ganz oben an der Spitze, würde ich sagen, ist heute eigentlich die größte Errungenschaft, und das, glaube ich, kennt auch fast jeder von euch, ist der Computer. Das ist eine Sache, die ist, glaube ich, nicht bei allen, aber bei vielen irgendwie zu Hause, vielleicht nicht in der Form, aber er ist vorhanden. So, was auch alle kennen, ist die Kamera. Ob jetzt eine Videokamera oder eine Fotokamera, die halt auch angeschlossen werden kann. Und die beiden Sachen lassen sich sehr gut verbinden. Dann ist es natürlich auch gut, wenn man einen Ton hat. Gerade wir als Musiker lieben es, im Studio zu sein, aufzunehmen, jetzt hier drüber zu reden. Allerdings ist es dann auch nur schön, wenn man es dann auch wieder hören kann und wenn es aus Boxen rauskommt. Wenn man die ganze Sache jetzt noch mit einem Bildschirm versieht, kann man sogar sehen, was man da gemacht hat. Und wenn man die richtigen Werkzeuge hat, kann man es auch bearbeiten. Alles richtig verkabelt, ergibt eine PC-Welt, die für uns heute ganz normal ist, die jeder irgendwo benutzt. Vielleicht die Älteren nicht ganz so, aber auch der Kantor muss sich damit auseinandersetzen. Und natürlich haben wir noch einen Punkt, der dazukommt. Das ist in sich eine geschlossene Sache, aber mittlerweile ist es ja viel interessanter, im Internet damit verbunden zu sein, sich sofort mit anderen Ländern, Kontinenten direkt auszutauschen und die Daten, die man erzeugt hat, wie zum Beispiel ein Videofilm, dort zu speichern. Und das ist eine Sache, die wir heute so schon gar nicht mehr vorfinden. Das ist schon, wie sagt mein Sohn, oldschool. Eigentlich sieht es heute so aus. Da sind alle Features drin, die ich gerade gezeigt habe. Hat jeder dabei? Ist jeder in der Lage zu bedienen? Ja, und die Daten, die da drauf sind, wissen wir auch, sind gar nicht mehr auf dem Rechner, sondern irgendwo, wo man sie manchmal auch gar nicht mehr löschen kann. Und natürlich auch verbunden im Internet, wo dann die Filme oder die Sprachnachrichten mit WhatsApp zu finden sind. Das ist für uns ganz normal. Kein Mensch würde sagen, ja gut, wir sind halt vom Affen abgestammt und irgendwann, als wir aufrecht stehen konnten, hat sich parallel so ein Smartphone entwickelt. Der Mensch dachte, ey cool, das passt ja zu meiner Entwicklung und hat angefangen, sich damit auseinanderzusetzen. Sondern wir wissen, dass da viele schlaue Ingenieure ihr Gehirnschmalz reingesteckt haben. Von Konrad Zuse, der Entwickler des ersten Rechners, bis hin zu Bill Gates und ja, hunderten von anderen Nobelpreisträgern, die für irgendwelche USB-Anschlüsse, Touchscreens und sonstige Dinge ausgezeichnet worden sind, haben hier eine Menge an Gedanken und Engineering reingesteckt. Auf der anderen Seite gibt es eine Sache, die wir manchmal gar nicht so betrachten, aber durch die heutige Stand der Technik eigentlich echt einleuchtend ist. Und zwar, im Vergleich dazu, haben wir ein Gehirn, wo die Wissenschaftler heute wissen, Mensch, das funktioniert im Grunde genommen genauso wie der PC. Und wir haben Augen. Und da wissen wir auch, wir würden gerne solche Linsen haben, um unsere Kameras damit auszustatten. Ganz zu schweigen von dem Ohr, wo ein Trommelfell ist, ganz fein, wo eine Muschel ist, ein System hintersteckt, wo sich jedes Mikro gerne was abgucken wollen würde. Ja, und letztendlich ein Sprachorgan, was besser nicht ausgebildet sein könnte, und so eine Box bestimmt noch Potenzial hat nach oben. Und wenn man sich die Dinge mal anguckt, dann dürfen wir heute im Jahr 2017 einen Vergleich ziehen. Und zwar, gibt es da vielleicht nicht Parallelen? Ich sage auf jeden Fall. Es ist alles vorzufinden, was wir selber erschaffen. Und ich glaube, dass der Mensch auch nur das erfinden und finden kann, was da ist. Und wenn wir Menschen solche PCs sind oder biologische Roboter, wie auch immer man das nennen mag, dann können wir uns auch nur dahin entwickeln, wo wir hergekommen sind. Aber wie ist das denn da mit dem Internet? Auf der linken Seite wissen wir das. Keiner von uns würde das Internet anzweifeln. Keiner würde anzweifeln, dass es eine Cloud irgendwo gibt, wo Sachen hinterlegt sind. Keiner würde Dropbox anzweifeln, wo Daten im Internet gespeichert werden. Wie viel mehr kann es denn dann hier sein? Eine Sache wissen wir heute sehr gut einzuschätzen. Und zwar, dass links und rechts eigentlich parallel hat, aber mit einer Sache heute nicht gleichzusetzen sind. Nämlich mit der Leistungsgrenze. Wir wissen heute, dass das, was wir haben, schon sehr cool ist, aber noch lange nicht an das ranreicht, was mit unser Gehirn in der Lage ist zu rechnen. Dafür habe ich euch meinen Artikel mitgebracht, der das eigentlich ganz gut beschreibt, weil die Wissenschaftler beschäftigen sich mit diesen Themen und da gibt es eine Firma, die nennt sich Fujitsu, die schreibt in einem Artikel, der ist schon ein bisschen älter, aber er trifft die Sache ganz gut. Fujitsu hat es mit einem Großrechner geschafft, die Rechenleistung 1% des menschlichen Gehirns zu simulieren. Das hinter dem Experiment stehende Forschungsinstitut Rekin benötigte dabei allerdings 40 Minuten, um diese Hirnaktivität eine Sekunde lang nachzubilden. Bei der Simulation wurden 1,73 Milliarden Nervenzellen geschaffen, die über 10,4 Milliarden Synapsen verbunden waren. Die Berechnungen wurden dabei mit japanischen Superrechner K gemacht, der 2011 als leistungsstärker Rechner der Welt angesehen wurde. Im Inneren des Großrechners sind 83.000 Prozessoren verbaut. Bei diesem Versuch wurde ein sehr großer Hauptspeicher benötigt. Für jede einzelne Synapse musste ein Speicher von 24 Byte zur Verfügung stehen. Jetzt kommt's. Das entspricht der Leistungsfähigkeit von rund 250.000 PCs. Die japanischen Forscher konnten damit wichtige Daten liefern, um das Nervennetz im Hirn besser verstehen zu können und reproduzieren. Wow, also parallel, definitiv da, nur die Leistungsgrenze ist komplett unterschiedlich. Wir sind noch lange nicht da, um das ansatzweise nachzuformulieren oder nachzubilden, was das Gehirn imstande ist zu leisten. Wenn das so ist, dann ist unser kleiner Multimedia PC mit diesem großen Internet, was manchmal so groß wirkt, im Vergleich dazu doch nur ein kleiner Fleck. Und wenn man jetzt die Sachen mal zusammenfasst und sagt, okay, wir haben einen PC, wir haben Kameras, wir haben Lautsprecher, wir haben Mikrofone, dann könnte man sagen, wir drehen zwar nicht einen Film von 4 Minuten, aber wir drehen einen Film, bei mir sind es 43 Jahre. Und ich gehe davon aus, dass dieser Film auch gespeichert ist. Ich glaube, dass schon einige erlebt haben, dass sie kurz vor dem Tod ihr Leben an sich vorbeiziehen sehen und dass es da gewisse Mechanismen gibt, die irgendwie den Film aufrufen und plötzlich die Seele vielleicht mit dem Film dasteht und man sich den Film angucken muss. Und wenn ich ehrlich bin mit dieser Erkenntnis und ich zurückgucke und mir meinen Film angucke, selbst als Christ, weiß ich, dass das nicht immer ganz so sauber ist. Das Gleiche ist auch in der Firma. Wir haben bei uns eine IT, die ist in der Lage, auf meinen Rechner zuzugreifen. Ich habe gar keine Chance mehr, über meine Hardware irgendwie meine Daten zu kontrollieren, weil die liegen alle woanders. Und ohne dass ich es merke, ohne dass ich es weiß, könnte man rein theoretisch, wenn der Datenschutz nicht wäre, ohne weiteres auf jeden Rechner in der Firma zugreifen. Das gilt weltweit. Es gibt Hacker, die können überall zugreifen, die können überall reingucken. Man kann sich heute einloggen, einhacken und man kann bei einer fremden Firma auf den Drucker sogar gehen und sehen, welches letzte Dokument gedruckt worden ist. Alles möglich. Wie viel mehr kann man dem dann glauben, was im Hebräerbrief steht? Gottes Augen bleibt nichts verborgen. Vor ihm ist alles sichtbar und offenkundig. Jeder Mensch muss vor Gott irgendwann mal Rechenschaft abgeben. Das ist vielleicht ein bisschen abgedreht, aber es hilft, die Sache zu verstehen. Weil wenn man ehrlich ist, wir leben oft unser Leben ja, wie hat es der Wolfgang gerade gesagt, die Antennen sind verstopft. Man hat ja keine Zeit. Ich rede oft mit Leuten darüber und ich habe am Freitag in der Firma beim Vorbeigehen noch einen gefragt, sag mal, was macht denn deine Beziehung, bist du da dran? Hast du dich damit mal beschäftigt? Und er sagt, ach, ich habe gerade echt andere Dinge im Kopf. Das höre ich oft. Ist bei mir auch so. Da habe ich ihm sagen dürfen, wenn du wüsstest, dass du morgen stirbst, und ich habe es von meinem Vater gesehen, dann würdest du die Sachen, die du heute im Kopf hast, nicht im Kopf haben. Sei dir sicher. Für mich steht eine Sache fest. Mein Film zumindest. Und ich glaube, der auch von 7,5 Milliarden Menschen ungefähr, die es auf der Welt gibt, ist kein Film, der nach Gottes Maßstab sauber ist. Ich weiß nicht, wer von euch das behaupten könnte, wenn man sein Gewissen mal nimmt, die Dinge, die man so aufgeschnappt hat in der Bibel und sagt, Lügen war nie ein Thema für mich. Schlechte Gedanken waren nie ein Thema. Von Raub und großen Dingen rede ich gar nicht. Ich glaube, es gibt keinen. Ansonsten würde ich den gern kennenlernen. Beziehungsweise habe ich kennengelernt. Jesus Christus. Es war einer, der einen Film hatte, der komplett sauber war. Und warum ist es so, dass wir denn so sind, wie wir sind? Warum machen wir denn diese Dinge? Warum sind wir denn so gepolt, dass wir unbedingt die Dinge nicht so machen, wie sie richtig sind? Und das erklärt die Bibel ganz gut im Schöpfungsbericht. Da heißt es im 1. Mose, die Schlange war listiger als alle anderen Tiere, die Gott, der Herr, gemacht hat. Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem anderen Baum die Früchte essen dürft? Fragte sie die Frau. Natürlich dürfen wir, antwortete die Frau, nur von dem Baum in der Mitte des Gartens nicht. Gott hat gesagt, esst nicht von seinen Früchten. Berührt sie nicht einmal, sonst müsst ihr sterben. Unsinn, ihr werdet nicht sterben, widersprach die Schlange. Aber Gott weiß, wenn ihr davon esst, dann werden eure Augen geöffnet. Ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und das ist eine Sache, die ich von meinen Kindern kenne. Noch nicht, aber es werden die Freunde kommen, die einflüstern und sagen, hey, das ist uncool, was die Eltern sagen. Komm, lass uns das tun. Ich kenne es von mir. Meine Mama, ja gut, was die gesagt hat, das war viel interessanter, Dinge kennenzulernen, die vielleicht jemand anders mir einflüstert. Nur, jetzt ist diese Schlange nicht so blöd und lässt sich sehen dabei, sondern wie hat Wolfgang das mal schön gesagt, so, es ist so zwischen Gedanken und Gefühlen. Irgendwo ist es so ein Reiz, der einen gibt, ah, ich will doch die Welt erkunden, ich will doch die Macht, die Gier, ich möchte doch das und das und das, ich möchte vielleicht, ah, die Frau sieht super aus. Und da stehen wir, und ich kann nur von mir reden, und ich weiß, wo ich am meisten folge, oft. Nämlich, ich drehe mich von der einen Sache weg, die mir sagt, und ich verbiete es mir noch nicht mal, mach es nicht. Es ist nicht gut für dich. Wie meine Mutter das damals zu mir gesagt hat. Und ein anderer sagt, Quatsch, Unsinn, hör nicht drauf. Jetzt steht der Mensch da, mit seiner Kamera, mit seinem PC, dreht seinen Film, sein Regie, Buch, und muss sich irgendwie entscheiden. Und in dem Moment, wo man sich für eine Sache entscheidet, dreht man automatisch der anderen den Rücken. Und in dem Moment entfernt man sich von der anderen. Und ich konnte verstehen, was das Bild bedeutet. Eine Entfernung von Gott ist da. Und nicht eine Tat, oder ich habe Kuchen, oder ich habe gelogen, oder ich habe dies oder jenes. Sondern ich habe mich für was anderes entschieden, was mir vorher gar nicht bewusst war. Weil ich laufe ja nicht durch die Gegend und sage, ah, ich folge dem Teufel und ich entscheide mich heute für das. Sondern der hat so viele Jahre Erfahrung, der will gar nicht erkannt werden. Ihm reicht, wenn wir uns wegdrehen von Gott, von seinem Wort und irgendwem folgen. Hauptsache nicht Gott. Weil er der Ankläger ist. Er wird später sagen, dem Wolfgang, dem Kruno, dem wirst du gerade Gerechtigkeit geben, ganz und nicht. Sein Film ist kaputt. Er ist dir nicht gefolgt. Und da scheint es eine große Gerechtigkeit zu geben, wo Gott irgendwie reagieren muss. Und dabei kommt die Liebe wieder ins Spiel. Denn Gott wusste das und wusste, wenn es danach geht und ich gerecht sein muss, dann ist jeder Film, der gedreht wird, nicht sauber und hat keinen Bestand vor mir. Und wenn das so ist, dann haben sich alle Menschen gegen mich entschieden und können nicht zu mir zurückkommen, können diesen Sund nicht überwinden. Und da hat er sich was ausgedacht, was wie bei meiner Mutter ein großer Liebesakt war. Denn Gott hat die Welt und die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott hat nämlich seinen Sohn nicht zu den Menschen gesandt, um über sie Gericht zu halten, sondern um sie zu retten. Wer an ihn glaubt, der wird nicht verurteilt werden. Wer aber nicht an den einzigen Sohn Gottes glaubt, über den ist wegen seines Unglaubens das Urteil schon gesprochen. Und das hilft zu verstehen, dass Gott nicht immer der Richter ist und der nur irgendwie böse die Sünden bestraft, sondern es heißt, wer nicht rübergehen will, der entscheidet sich dafür, auf der anderen Seite zu sein. Es ist eine eigene Entscheidung. Sollte aber bei uns Menschen der Gedanke kommen, ich möchte das gar nicht mehr, ich möchte diese Lüge, nachdem ich vielleicht ein bisschen verstanden habe, dass es doch sein könnte, dass es Gott gibt, dass er meine Gedanken sieht und dass das nicht gut ist, was mein Gewissen mir auch schon die ganze Zeit sagt und möchte rübergehen, dann hat Jesus mit seinem Tod Folgendes gemacht. Er hat diese Schlucht überwunden mit seinem teuren Blut. Und wir Menschen dürfen heute auf die andere Seite gehen. Wenn wir das möchten. Was hat das mit Nächstenliebe zu tun? Ich habe am Anfang der Predigt gesagt, ich würde über Nächstenliebe predigen wollen. Ich möchte jetzt den Kreis schließen, weil liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn man sich wirklich liebt, sich selber wirklich liebt und Dinge verstanden hat, dann will man sich auch in Rettung bringen. Und falls ihr das schon getan habt, oder ihr, vielleicht der Einzelne von euch das schon getan hat und sagt, Mensch, das habe ich doch, das kenne ich doch alles schon. Gut, dann liebe deinen Nächsten genauso und geh hin und erzähl ihm davon. Weil der Verführer, der tut das die ganze Zeit. Der sagt, komm, mach, tu, geh. Und das nicht, weil er böse ist, nicht, weil es Kriege gibt oder so. Am liebsten würde er gar nicht, dass das so auffällt. Ihm reicht das Böse, wenn die Menschen sich von Gott wegdrehen. Und vielleicht hilft euch dieser Gedanke, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Weil über die Multimedia-Landschaft, da reden sie alle. Der Ferry hat mich gerade angesprochen wegen dem Tablet, wegen der Größe. Man kommt sofort ins Gespräch. Tablet, Smartphone ist sofort ein super Thema. Man muss nur einmal die Brücke schlagen. Ich habe mir angewöhnt in der Firma, eigentlich, mein Ziel ist es, jeden einmal angesprochen zu haben. Und ich habe festgestellt, die müßigen Diskussionen, Evolution, gibt es das nicht, enden in einem 4-Stunden-Gespräch mit einem Ergebnis gleich null. Am Ende sind die Fronten verhärtet und man bleibt in der philosophischen Wolke zurück und man hat nicht viel gewonnen. Ich habe eine Sache daraus geschlossen und die würde ich euch gerne mit als Werkzeug, eventuell als eine Möglichkeit an die Hand geben. Ich gehe zu den Leuten hin und sage, Mensch, eigentlich total egal, ob Evolution, ja oder nein. Fakt ist, du bist da. Fakt ist, du lebst hier auf dieser Welt. Fakt ist, wir haben das Jahr 2017 und Fakt ist, du hast so ein Handy in der Hand. Und du schreibst E-Mails an deine Freunde, an deine Bekannten, an sonst wen. Gott sagt, wenn du mich anrufst, oder in der heutigen Sprache gesagt, wenn du mir eine E-Mail schreibst und sagst, ich möchte über diese Schlucht drüber gehen. Ich habe verstanden, dass mein Film nicht in Ordnung ist. Und ich möchte das annehmen, was du für mich gegeben hast. Wenn du diese E-Mail mit dem Sendenknopf Amen abschickst, dann wirst du sehen, ob du eine Antwort bekommst oder nicht. Und ich bitte die Leute immer, mir eine Info zu geben, weil wenn sie das wirklich ehrlich tun, dann ist ja auch mal spannend zu hören, dass sie keine Antwort bekommen haben. Interessant ist, dass ich oft von den Leuten höre, jetzt hast du mich. Ja, wie, jetzt habe ich dich? Ja, das kann ich nicht. Das ist also interessant. Wenn wir über die Evolution reden, haben wir 2 Stunden Gespräch und du bist da voller Eifer. Aber so eine kleine E-Mail daran zu schreiben, ist ein Problem, ja. Und eins ist gut, ich kann in der Firma mittlerweile durchgehen und ich kann 30, 40 Leute ansprechen, in Liebe natürlich. Was macht die E-Mail? Was macht dein Connect sein? Hast du das neue Upgrade gefunden? Ich kann die Wörter benutzen, wie ich will. Auf einmal kommt eine ganz neue Welt auf. Und alle sind, oh, ist nicht mein Problem. Ich liebe die Menschen genauso, ob sie jetzt Christen sind oder nicht. Ich würde mir nur wünschen, weil ich sie versuche zumindest, genauso zu lieben wie mich, dass sie ankommen und sagen, ich habe die E-Mail geschrieben und du glaubst nicht, was passiert ist. Und ich darf es erleben. Ich darf es erleben, dass es passiert. Und das ist Freude. Gott sagt, die Engel feiern eine Party, wenn die Leute zu ihm kommen. Und die Sache hilft uns, wirklich mit den Leuten besser ins Gespräch zu kommen. Ich weiß, dass das schwierig ist. Es gibt diese Menschenfurcht. Die heißt nichts anderes. Ja, was sollen die anderen denn von mir denken? Ja, stimmt. Die werden denken, was für ein Spinner. Aber mit der Sache habe ich festgestellt, ja, aber du bist derjenige, der sich nicht traut. Also, dann lieber Spinner mit Mut, als jemand, der cool ist und sich nicht traut. Stimmt. Und da möchte ich euch zu ermutigen. Und ich konnte jetzt in diese Predigt, weil ich auch zeitlich das ein bisschen in den Raster packen musste. Und ich bin voll mit diesem Thema. Allein der Sehnerv, wenn man sich den Sehnerv anguckt, das ist ein Kabel, das ist 2 Millimeter stark. Das hat 2 Millionen Leiterfaden, was vom Auge bis zum Gehirn geht. Es gibt so viele Punkte, die man dazu, Software, die alles in meinem Kopf rumschwirrt und die natürlich hier in diese Predigt überhaupt nicht zeitlich reinpassen. Beschäftigt euch damit. Geht ins Internet, nimmt diesen Gedanken mit, googelt, versucht zu forschen. Nimmt Werner Gitt, der ist ein super Professor der Mathematik und Informatik. Hört euch Vorträge von dem an. Versucht rauszugraben, versucht den Gedanken zu folgen. Weil ihr werdet sehen, dass ihr eine Menge finden werdet. Und ich würde mich gern gleich in den roten Raum setzen, das ist der Raum, der hinten ist, um mit euch darüber zu sprechen, falls einer Lust hat und ein paar Gedanken austauschen will, weil es diese Predigt sonst nicht hergibt. Und am Ende, und das ist das Schöne dabei, sagt Gott in der Offenbarung, damit schließt er dann auch ab und löst die Sache auch auf. Nämlich, egal wie der Kampf ist und egal wie manchmal schwierig es ist, er ist besiegt und wir sind die Sieger. Und das nicht erst nach dem Spiel, sondern wenn man gegangen ist, sofort. Und da sagt Gott in der Offenbarung Folgendes. Der große Drache ist niemand anders als der Teufel oder Satan, der als listige Schlange schon immer die ganze Welt zum Bösen verführt hat. Er wurde mit allen seinen Engeln aus dem Himmel auf die Erde hinuntergestürzt. Jetzt hörte ich eine gewaltige Stimme im Himmel rufen. Nun hat Gott den Sieg errungen. Er hat seine Stärke gezeigt und seine Herrschaft aufgerichtet. Alle Macht liegt in den Händen seines Sohnes Jesus Christus. Denn der Ankläger ist endgültig gestürzt. der unsere Brüder und Schwestern Tag und Nacht vor Gott beschuldigte. Sie haben ihn besiegt durch das Blut des Lammes. Und weil sie sich zu Gott bekannt haben, sie haben ihr Leben für Gott eingesetzt und den Tod nicht gefürchtet. Vielleicht könnte man heute noch ein paar Namen dazufügen, weil Satan ist auch wieder so ein Wort wie Sünde. Vielleicht kann man heute sagen, Virus, Trojaner, irgendeine unsichtbare App im Hintergrund. Ich weiß es nicht. Als Abschluss habe ich die Vision mitgebracht von den Jesus Freaks, weil die sagt das eigentlich. Wir wollen in Remscheid und Umgebung eine starke christliche Szene von Menschen bauen, die Jesus nachfolgen, ohne dabei ihre Identität zu verlieren. Wobei ich eigentlich nach 13 Jahren sehr froh bin, meine alte Identität immer mehr ablegen zu dürfen und die von Jesus anzunehmen. Aber das Rausgehen und diese Szene bauen, ich hoffe, es wird euch ein kleines Werkzeug sein und eine kleine Hilfe. Ich will euch damit segnen, im Namen des Herrn Jesus Christus. Amen.